Annika bitten und Katharina, dass ihr mal nach vorne kommt. Ich muss erst gucken, ja, Katharina ist da, ich hatte sie schon gesehen. Ich möchte euch nämlich, Annika kennt ihr ja alle, die muss ich euch nicht vorstellen, aber die ist als Leiterin mit. Katharina nur kurz vorstellen. Katharina macht für ein halbes Jahr, Katharina, ein Praktikum im Verein Blickwinkel Freiheitsstil, der ja Teil unserer Gemeinde ist. Annika ist ja die Leiterin. Und sie wird in diesem halben Jahr mir persönlich, Assistentin ist jetzt zu viel gesagt, als im administrativen Bereich etwas helfen. Und einmal wöchentlich am Dienstag, also ab jetzt in dieser Woche, am Mittwoch, aber da sprechen wir es nur ab, dann ab der übernächsten Woche jeden Dienstag Vormittag Bürodienst haben bei mir. Also wenn ihr sie da mal am Telefon habt. Katharina, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt.
Ich heiße Köter mit TH.
Katharina Köter mit TH. Wenn ihr sie da mal am Telefon habt, dann wisst ihr, jetzt fiel es mir auch wieder ein, aber ich habe es vergessen. Dann wisst ihr gleich, wer das ist. Also dieses Gesicht müsst ihr euch merken. Sie wird dann ein wenig mir helfen und darüber bin ich sehr dankbar. Okay, das wollte ich nur sagen. Dann wisst ihr gleich Bescheid, könnt für sie beten. Ich bin dankbar, wieder hier zu sein. Ich war ja in Urlaub. Ich war auch dankbar für die Urlaubszeit. Sabine, kannst ruhig die PowerPoint schon mal anschmeißen. Habe mich gut erholt. Ich war 10 Tage auf der schönen Insel Rügen. Wer war von euch schon mal auf Rügen? Ey, so viel. Ich war das erste Mal da. Fand ich sehr schön. Habe mich sehr erholt. Es geht heute Morgen um Bestimmung. Wir haben das schon gemerkt. Ich habe das in den prophetischen Eindrücken gemerkt. Wofür bin ich da? Begießen, pflanzen, sehen, ernten. Das sind alles wichtige Dinge. Wir haben über Gnade Gottes gehört, über das, was Gott vorhat, über Banner, über Lobpreis, Anbetung. Wir haben Kinder gesegnet, kleine Kinder gesegnet. Wir haben gebetet, dass sie in ihre Bestimmung hineinkommen. Und darum geht es auch heute in der Predigt. Ich habe heute bei dieser Predigt sehr viele Bibelstellen mitgebracht. Halleluja. Ob ihr die nun alle behaltet, weiß ich nicht. Aber ihr sollt das geistliche Prinzip erkennen. Darum geht es mir. Es gibt ja auch manche Briefe, zum Beispiel wenn man den Hebräerbrief liest. Und da ist manchmal kapitelweise, das merken wir gar nicht, Zitate aus dem Alten Testament nur aneinandergereiht und ergeben dann einen Sinn. Menschen, die das Land einnehmen. Ich habe vor einigen Monaten bereits schon einmal über das Thema gesprochen, das Land einnehmen. Und vielleicht fragt ihr euch, warum nochmal? Was das bedeutet, das Land einnehmen, darauf komme ich gleich noch. Weil es heute um Charakter geht. Heute geht es um Haltung, um geistliche Haltung in unserem Inneren. Damals ging es mehr um Methoden. Methoden sind nicht verkehrt. In der Bibel gibt es Methoden und Prinzipien. Ein Prinzip habe ich damals, darüber habe ich gepredigt, ist Einheit, um in das verheißene Land zu kommen. Man muss in Einheit hineingehen. Kann nicht jeder eine eigene Idee haben. Wir machen so, nein, mir hat der Herr das so gezeigt, mir hat der Herr das wieder ganz anders gezeigt. Ja, das ist nicht der Herr, das ist ein Geist der Verwirrung und der kommt von der Gegenseite. Das ist ja klar. Ich habe auch damals gepredigt über offensives Gebet. Man muss auch offensiv vorangehen. Und ich habe darüber gepredigt, dass man das Alte verlassen muss. Ist doch klar. Man kann nicht in das Neue reinkommen, wenn man das am Alten immer festhält. Gott geht manchmal neue Wege. Menschen, die das Land einnehmen. Und ich sage gleich, dieser Mensch, der das Land einnimmt, der sollst du sein. Du, da zeige ich jetzt auf euch alle und auf mich. Du, ihr alle. Ihr sollt die Menschen sein, die das Land einnehmen. Was bedeutet das? Das ist ja eine aggressive Sprache, eine fast kämpferische Sprache. Es wird jemand vielleicht sagen, Land einnehmen, was hat das mit der Gemeinde Jesu zu tun? Wir sind doch friedliebend. Ja, Menschen gegenüber schon, aber nicht immer den Umständen. Wir gehen voran, wir gehen nach vorne. Wir sagen auch manchmal im Namen Jesus, das mache ich jetzt, so mache ich das jetzt. Das Land einnehmen, das korrespondiert ja mit einer Bildersprache aus dem Alten Testament. als Mose beauftragt wurde von Gott, in ein verheißenes Land hineinzugehen. Gott sagte ihm, du sollst das Volk in ein Land führen, das fließt über von Milch und Honig. Auch wieder ein geistliches Bild. Fließen natürlich nicht überall Honigbecher. So. Ist nicht das Schlaraffenland, wo wir dann nur den Mund aufmachen. Und Gott sagt aber auch zu Mose, und das sagt er immer stärker, je näher er zu dem Land kommt, kann man feststellen, je näher er dem Land, dem verheißenen Land kommt, fängt Gott an, zu Mose zu sprechen über die Feinde, die in dem Land leben. Müsst ihr mal nachlesen. Die und die und die Menschen leben da. Und die sollt ihr austreiben. Das verheißene Land ist vom Feind besetzt. Ist auch sehr interessant. Und das bedeutet für uns heute, wir sollen ja nicht ein Land einnehmen. Die Gemeinde Jesu ist ja weltweit. Amen. Die gibt es überall. Überall haben wir Brüder und Schwestern. Und wir nehmen ja kein Land ein. Aber das heißt für uns, in unsere Bestimmung hineinkommen. Das, was Gott von uns will. Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass Gott für jeden eine bestimmte Berufung hat. Du sollst in deiner Bestimmung und in deiner Berufung leben. Du sollst in die Verheißungen Gottes hineinkommen. Gibt es so viele schöne Verheißungen. Oh, da gibt es tausende von Verheißungen. Die sollen in deinem Leben Wirklichkeit werden. Du sollst das Leben im göttlichen Überfluss erleben. Und das bedeutet das. Und jetzt fange ich mal an mit dieser Bibelstelle, die da steht. Aber bevor ich die erkläre, oder da steht, ich sehe sie da und ihr seht sie dort. Also wenn ich nach da zeige, meine ich die. Und ich muss das erklären. Die fängt ja mit einem Aber an. Ein Aber impliziert ja immer, da war vorher etwas. Aber. Es gibt falsche Aber. Es gibt auch göttliche Aber. Es gibt gute Aber. Das ist ein gutes Aber. Als Mose dann nach ungefähr einem Dreivierteljahr, länger hat es nicht gedauert, so weit war, dass er vor den Grenzen des verheißenen Landes stand, er hätte es noch viel schneller machen können, aber er muss ja unterwegs 40 Tage auf dem Berg und dann hat er die Gesetztafeln kaputt gemacht, nochmal hoch, die Stiftshütte bauen, das hat alles eine Weile gedauert. Trotzdem nur ein Dreivierteljahr stand er dann da vor den Grenzen des verheißenen Landes. Und Gott sagte zu ihm, das ist wichtig, Gott sagte zu ihm, das war kein Fehler von Mose, Gott hat ihn beauftragt, sende Männer aus, die das Land auskundschaften. Das heißt, man muss auch strategisch vorgehen, man muss auch planerisch vorgehen. Wir Charismatiker, wir denken ja immer, wenn wir planen, dann geht der Heilige Geist flöten, das ist Quatsch. Wir müssen auch planen, wir müssen auch mal Termine im Voraus machen, muss nicht immer alles chaotisch sein. Klar, wir müssen immer offen sein, wenn der Heilige Geist wirkt, dann, dass man dann auch wirklich offen ist. Aber er und Mose wusste etwas. Mose wusste, auf diesen Bericht kommt es an. Wenn die dann wiederkommen, auf das, was sie sagen, das wird sehr wichtig sein. Und deshalb machte Mose Folgendes. Mose nahm sich Fürsten, heißt es, von je einem Stamm. Also die Leiter, die Obersten, nicht irgendjemand. Wir würden sagen, nicht jemand, der sich gestern bekehrt hat. Der kann ein geistliches Urteil nicht unbedingt sprechen. Und hier kommt es auf geistliche Urteile an. Und dann zogen die los, 12 Fürsten, 12 Leiter. Und kamen nach ein paar Wochen wieder. Und die sagten, Mose, das ist genauso, wie Gott es gesagt hat. Ein super Land. Es ist wirklich so riesige Früchte. Sie brachten dann als Beweis so eine Frucht mit. Die mussten sie tragen mit mehreren Männern. Und dann sagten aber 10 von den 12 Männern, aber, also ein falsches Aber, wir kommen da nicht rein. Das schaffen wir nie. Hat Gott zwar gesagt, aber wir schaffen das nicht. Es ist unmöglich. Die haben große befestigte Städte. Wir sind nur ein Nomadenvolk. Das sind Krieger. Die sind riesengroß, riesige Männer. Wir sind nur so klein, wie Heuschrecken. So kamen sie sich zumindest selber vor, weil sie keine Glaubenshaltung hatten. Und dann fing das ganze Volk an, zu lamentieren und zu weinen. Und dann sagte das ganze Volk, ach, wären wir doch in Ägypten gestorben oder wären wir in dieser Wüste gestorben. Boah, was für eine Glaubensaussage. Und dann traten aber 2 Männer auf, 2 von den 12. Das Verhältnis war 5:1 und sagten, doch, wir schaffen das. Wir kommen da hinein. Wir schaffen es, denn Gott hat es gesagt. Der eine hieß Josua, das wurde dann später der Leiter, und der andere hieß Kaleb. Und dann sagte Gott, Mit euch kann ich da nicht hinein. Das wird nichts werden, weil ihr habt keine Glaubenshaltung. Es wird genauso passieren, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Ihr werdet in der Wüste sterben. Alle die, die beim Auszug aus Ägypten älter als 20 Jahre alt waren, die werden alle sterben. Und dann kommt dieses Aber. Aber meinen Knecht Kaleb, der war nämlich schon älter als 20, als sie auszogen, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Name, das heißt seine Nachkommen, sollen es als Erbe besitzen. Aber mein Knecht Kaleb und dann Josua, der wird später auch erwähnt. Das sind die beiden einzigen, das muss man sich mal vorstellen, von Hunderttausenden. Alle anderen, die dann später hineinkamen, die wurden dann, das waren zu dem Zeitpunkt noch Kinder oder Jugendliche. Das dauerte dann 40 Jahre. 40 Jahre mussten sie lernen, eine Glaubenshaltung zu entwickeln. Und hier geht es, und jetzt bin ich da beim Punkt, hier geht es um den Charakter von Kaleb und von Josua. Er sagt nämlich, mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist. Also Menschen, die das Land einnehmen, das ist der erste Punkt, die haben einen anderen Geist. Kaleb hatte einen anderen Geist als die anderen. Was ist das für ein Geist, den Kaleb hatte? Dieser Geist ist nicht nur anders als die Welt, als die Ungläubigen. Klar, wir sollen ja einen anderen Geist haben als die Ungläubigen, stimmt's? Sonst wären wir ja nicht hier. Aber, ich sage jetzt mal etwas und ich bitte euch, nicht beleidigt zu sein. Nicht nur anders als die Ungläubigen, sondern auch anders als die normalen Christen. Könnt ihr damit was anfangen? Als die normalen Christen. Ich möchte kein normaler Christ sein. Ich möchte nicht so mittelmäßig sein. Ein anderer Geist. Ich möchte einer sein, der, um jetzt in diesem Terminus zu sprechen, der in das verheißene Land hineinkommt, der das erlebt, was Gott für mich vorgesehen hat. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin, aber das heißt, einen anderen Geist zu haben. In Bezug auf viele, viele Dinge. In Bezug auf unsere Werte, die wir leben. Besonders, oder jetzt, ich möchte das nur einmal besonders betonen, nicht besonders, in allen Punkten, auch in Bezug auf das Leben mit unserer Sexualität. Ich höre manchmal, dass Menschen sagen, ja, das machen doch alle. Ist das ein Kriterium? Ich meine, das machen nicht alle. Das stimmt ja gar nicht. Das ist auch wieder falsch. Das machen nicht alle. Ich kenne viele, die ganz anders leben. Aber selbst wenn es alle täten, sondern was sagt Gottes Wort? Einen anderen Geist haben. Ich möchte einmal so einige, ich habe ja gesagt, ich bringe heute eine Reihe Bibelstellen mit, einige Bibelstellen lesen. Und eine steht in Matthäus 16, Vers 21 bis 23. Da heißt es, von da an, von einem ganz bestimmten Zeitpunkt an, begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müssen und von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Die hatten die Zeichen und Wunder gesehen, die Jesus tat, die Machttaten. Und jetzt erzählt Jesus denen auf einmal, ey, ich muss sterben. Die werden mich töten. Jeder normale Mensch sagt doch, das geht überhaupt nicht. Und jetzt kommt Petrus, der spätere Leiter. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Stell dir mal vor, Jesus sagt Satan zu dir. Widersacher heißt das. Weiche von mir. Ich glaube, das ist der einzige Jünger, zu dem Jesus jemals Satan gesagt hat. Ich kann mich nicht erinnern. Stell dir mal vor, der sagt zu dir Satan. Zu einem seiner Jünger, zu seinem Leiter. Zu einem der drei, die er immer besonders oder oft besonders mit sich genommen hat. Weiche von mir, Satan. Also ich möchte nicht so genannt werden. Weshalb nennt er ihn denn so? Was hat er denn Böses gemacht? Der hat doch nur was Gutes gewollt. Er hat doch keine Sünde begangen in dem Sinn. Du bist mir ein Ärgernis, sagt er, ich ärgere mich über dich. Das war nicht so eine Kleinigkeit. Ach ja, der Petrus, der hat immer so komische Dinger drauf. Nein, du bist mir ein Ärgernis. Petrus, ich ärgere mich jetzt über dich. So geht das nicht. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das ist der Punkt. Also wir sollen nicht menschlich denken. Wir sollen göttlich denken. Wir sollen vom Wort Gottes her denken, von den Maßstäben, die Gottes Wort uns setzt. Können wir dazu einen Amen sagen? Das ist wirklich sehr wichtig. Die Menschen sagen, so und so musst du denken, auch manche Christen. Wie man im Moment so denken soll oder wie einige meinen, denken zu müssen. Nein, wir sollen geistlich denken. Wir sollen Menschen mit einem anderen Geist sein. Noch etwas. Paulus schreibt das zu den Korinthern. Das ist übrigens auch interessant. Die Korinther sind die einzige Gemeinde, die Paulus ganz offen fleischlich nennt. Er sagt, ihr seid fleischlich. Ich kann nicht mit euch reden, wie ich gerne reden wollte, als zu geistlichen Menschen. Hätte ich gern getan, geht nicht. Und dann schreibt er, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Oder im Griechischen steht das Wort für natürliche Psychikos, das heißt der seelische Mensch, der von seiner Seele inspiriert und geleitet wird. Das sollen wir ja nicht. Wir sollen vom Geist geleitet sein. Unsere Seele muss sich unserem Geist unterordnen. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Wir sollen geistliche Menschen sein. Wir sollen vom Geist geleitet sein. In jedem Punkt unseres Lebens. Und dann sind wir Menschen mit einem anderen Geist. Da ist eine Bibelstelle aus dem Propheten Daniel. Die spricht von einer Zeit schwerer Versuchung im Volk Gottes. Von einem, der das Volk Gottes in die Irre führt, und von dem heißt es, und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Aber jetzt kommt der Punkt. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, die werden festbleiben und handeln. Josua und Kaleb kannten Gott. Wenn wir Gott wirklich kennen, dann haben wir einen anderen Geist. Wir müssen Gott kennen. Es gibt Christen, ich sage das jetzt einfach mal so, die kennen Gott gar nicht richtig. Und wir müssen sagen, wir dürfen sagen, wir haben ja von Gnade gehört, von unserer Bestimmung gehört. Wir dürfen sagen, Herr, ich möchte ein Mensch sein, der dich wirklich kennt, der wirklich etwas von dir weiß, der wirklich Gemeinschaft mit dir hat. Das können wir nur, indem wir Gottes Wort lesen, Gemeinschaft mit ihm haben, beten. Stimmt's? Ist doch normal. Wenn wir einen Menschen kennenlernen, müssen wir auch Gemeinschaft mit ihm haben. Punkt Nummer 2. Menschen, die das Land einnehmen, die sind treu. Treu, treue Menschen. Es geht um Charakter. Ich möchte einmal nur diese Bibelworte lesen. Da heißt es, die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Steht im Buch der Sprüche, Kapitel 20, Vers 6. Wer findet aber einen treuen Menschen? Hier ist so die Sehnsucht nach einem treuen Menschen. Wer findet den? Die Antwort ist eigentlich, da gibt es nur wenige von, stimmt's? Sonst würde das nicht so stehen. Oder weiter, da heißt es von Mose, nicht so mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Mose ist treu, Gott hatte einen treuen Mann gefunden. Der war auch nicht super perfekt, der hatte mal jemanden umgebracht. Gut, aus verständlichen Gründen könnte man sagen. Aber er war nicht perfekt, aber er war treu, er war treu. In seine Hände konnte Gott die Leitung des Volkes legen. Treuen Menschen kann Gott etwas anvertrauen. Und von Jesus heißt es, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat. Und jetzt wieder der Bezug auf Mose. Wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Mose war treu. Damals, irgendwann im Alten Testament, da besserten sie den Tempel aus, da erneuerten sie den Tempel und da heißt es, sie rechneten auch nicht ab mit den Männern, in deren Hand man das Geld gab, denn sie handelten treu. Wollen wir treue Menschen sein? Wollen wir sagen, Herr, ich möchte mich treu erweisen? Und dann noch eine Stelle. Darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gesetzt hat. Das sagt Paulus. Der hat mich treu erachtet. Der findet, dass ich treu bin. Und jetzt sage ich euch mal etwas. Das darf ich jedem von euch sagen. Das findet Gott auch von euch. Gott sagt zu euch, ihr seid treu. Ihr, die ihr hier sitzt, ihr, die ihr mir dient, ihr seid treu. Ich sehe euch als treu an. Ich möchte euch Vertrauensvorschuss geben. Treu erachte. Wenn ich registriere, dass Gott mich treu erachtet hat, das macht mich auch treu. Ich erinnerte mich an eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wer von euch hat mal den Film gesehen? Ist ein alter Film. Habe ich auch Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Das Kreuz und die Messerhelden. Wer hat das mal gesehen? Oder das Buch gelesen? Buch. Gibt es auch ein Buch? Also das ursprünglich war es ein Buch. Das ist dann verfilmt worden. Wie immer, die Verfilmung, die kann nie mit dem Original mithalten. Aber ist egal. In dem Buch wird ein Mann geschildert, David Wilkerson. Der ist schon verstorben. Der hat von Gott einen Auftrag bekommen, nach New York zu gehen. Irgendwo vom Lande kam er in Pennsylvania, ging nach New York und diente den Straßenbanden. Konnte der gar nicht, aber er ging, er war treu. Und dann bekam er Kontakt zu einigen Bandenführern. Die wollten ihm einen auf die 12 geben. Aber er hat standgehalten, also er musste keinen auf die 12 kriegen, aber es war alles nicht so einfach. Und dann organisierte er eine große Evangelisation irgendwo in irgendeiner Halle. Und dann kamen viele von diesen Banden und die Bandenführer kamen und sie störten den ganzen Gottesdienst. Stell mal vor, hier kommen jetzt so Rockerbanden rein und die machen hier einen Larry. Und der Gottesdienst, der lief nicht so, wie er sich das alles vorgestellt hat. Und da sagte er Folgendes, da bekam er eine Inspiration von Gott. Ich glaube, das war wirklich von Gott. Manchmal muss man doch wirklich auf Gott hören und seinen vorgefertigten Plan dann zur Seite legen. Da war es sehr wichtig. Und er sagt, wir sammeln jetzt die Kollekte ein. Der machte die Kollekte zum Mittelpunkt des Gottesdienstes. Wir machen das ja meist so am Rand und merken, keiner merkt das so richtig. Aber okay. Und dann macht er noch etwas. Er rief dann die Bandenführer, die hat er inzwischen kennengelernt, und sagt, ihr sammelt die Kollekte ein. Ja, das heißt wirklich den Bock zum Gärtner machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kamen die Bandenführer, die lachten sich schon ein. Waren ganz viele Leute da, eine riesige Halle, die sammelten die Kollekte ein. Und die blieben stehen, das kann man im Film sehen, bis auch jeder da seinen Obolus reingelegt hat. Und da wagte keiner, da nichts reinzulegen. Also das war, glaube ich, die größte Kollekte, die er jemals gesammelt hat. Und dann gingen sie da in dem Saal, wo sie waren, hinter den Vorhang war irgendwie so ein Theatersaal. Und da sagten sie, komm, lass uns abhauen. Das lachten sich kaputt, das war doch der Wink mit dem Zaunpfahl. Und dann sagte der eine, Nicky Kruse, sagte, nein. Er hat uns Vertrauensvorschuss gegeben, also der Pastor, der David Wilkerson. Wir liefern die Kollekte ab. Das erste Mal, dass jemand ihm so etwas zugetraut hat, was man ihm eigentlich gar nicht zutrauen kann. Und sie lieferten die Kollekte ab. Und das war ein entscheidender Anlass, dass dieser Bandenführer sich bekehrt hat. Der ist übrigens heute noch im Dienst. Ich habe letztens noch irgendwann mal ein Interview mit ihm gelesen. Ich finde, das ist so wichtig. Gott möchte zu uns sagen, ich vertraue euch und ich vertraue euch mein Reich an und mein Evangelium vertraue ich euch an. Ich lege euch etwas in die Hände. Und das sagt Gott ganz besonders zu den Leitern und Mitarbeitern. Und manchen von uns hat Gott Großes anvertraut. Lass uns treu sein, unserem Herrn, der uns so etwas anvertraut. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Wir sind Haushalter. Gott hat uns seine Schätze in die Hand gelegt und wir müssen damit entsprechend umgehen. Treue ist etwas, das man nicht wissensmäßig lernt. Treue kann man nicht lernen, das studiert man nicht auf der Universität. Das ist eine Charakterhaltung. Wir achten meistens mehr auf Fähigkeiten als auf Treue. Aber wisst ihr, Fähigkeiten, die kann man lernen. Stimmt's? Kann man alles nehmen. Man kann Seminare besuchen, man kann Ausbildung machen. Habe ich auch gemacht. Ist alles okay. Aber Treue ist eine Herzenshaltung. Die kann ich nur erbitten vom Herrn, dass er mein Herz reinigt und dass er mir diese Treue schenkt. Treue gehört zur Frucht unseres Geistes. Gott, heißt es, hält Ausschau nach treuen Menschen und nicht in erster Linie nach Qualifizierten. Damit sage ich nicht, Qualifikation ist egal. Aber erst kommt die Treue. Die Treue ist Priorität und das Sekundäre ist dann die Qualifikation, die Gott auch schenken möchte. Paulus zeigt uns das geistliche Prinzip in 2. Timotheus 2, Vers 2. Da heißt es, was du von mir gehört hast, schreibt er zu Timotheus, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Paulus sagt zu Timotheus, das Evangelium gehört in die Hände und in die Herzen von treuen Menschen. Amen. Treue Menschen. Und du schau dich nach treuen Menschen um und denen geb das weiter. In deren Hände lege es. Die sind auch fähig, andere zu lehren. Das heißt, wenn man treu ist, dann ist man auch in der Lage, in entsprechender Weise das Evangelium anderen zu vermitteln. Wir brauchen diese Treue. Ich habe letztens mal ein Buch gelesen von Bill Hybels. Da geht es um Leiterschaft. Er hat ja wunderbare Dinge über Leiterschaft geschrieben. Dafür schätze ich ihn sehr. Und da hat er geschrieben, Charakter kommt vor Kompetenz bei der Einsetzung von Leitern. Wenn er Leiter einsetzt, manchmal über große Bereiche seines Dienstes, dann schaut er auf den Charakter und er sagt, davon mache ich es abhängig. Davon zuallererst. Kompetenz kann man lernen. Qualifikation kann man lernen. Was beinhaltet Treue? Zuverlässigkeit. Stabilität. In Matthäus 13, Vers 20 und 21 oder auch in dem ganzen Kontext, da wird erzählt von dem Seemann, der ausgeht, um zu sehen, von dem sogenannten vierfachen Ackerfeld. Und er sagt, Jesus erklärt das dann hinterher, er sagt, der Same, den dieser Seemann aussät, ist das Wort Gottes. Und er sagt, einiges von dem Wort wird auf felsigen Grund gesät. Dann erklärt er das hinterher. Das sind die, sagt er, die das Wort mit Freuden aufnehmen. Ist doch super, ne? Das Wort mit Freuden aufnehmen. Aber heißt es, nach meiner Übersetzung, nach der Schlachterübersetzung, sie sind wetterwendig. Sie bleiben nicht dabei. Wenn Verfolgung oder Bedrängnis entsteht, dann fallen sie wieder ab. Ja, es wird alles erprobt werden. Und Gott möchte, dass wir dabei bleiben, dass wir standhalten, dass wir uns treu erweisen. Paulus und auch Petrus schreibt in seinen Briefen von seinen treuen Mitarbeitern. Da heißt es von einem gewissen Epaphras, wer immer das auch war, von dem schreibt er, so habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Da merkt man, Paulus hatte treue Menschen, treue Diener an seiner Seite. Und da heißt es, zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Wisst ihr, und wenn wir die Geschichte von diesem Onesimus lesen, dann merken wir, der war nicht immer treu. Das war ein entlaufener Knecht, der haute ab. Der war nicht immer treu, aber er begegnete Paulus und er kam zum Glauben. Und später sagt Paulus zu ihm, ein treuer Knecht, ein treuer Diener, der ist wirklich treu. Und Petrus schreibt von einem gewissen Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist. Und dann schreibt er, deshalb habe ich Timotheus zu euch genannt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Und dann weiter. Alles, was mich betrifft, wird aus Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Die Namen könnt ihr wieder vergessen. Aber ich möchte euch das geistliche Prinzip zeigen. Paulus und auch Petrus hatten treue Mitarbeiter. Sie schauten auf Treue und sie betonen diese Treue. Nirgendwo steht geschrieben, der super ausgebildete, auf der Universität studierte Mitarbeiter. Den kann es auch geben, klar, ist ja super. Studiert weiter, wenn ihr studiert. Bleibt dabei, hört nicht auf, sag nicht, der Pastor hat gesagt, ich brauche das nicht. Doch, das ist gut, es kann dir helfen. Das habe ich auch gemacht. Aber das eigentliche Primäre auf das, was Gott zuerst sieht, das ist die Treue. Das ist unsere Treue, das ist unser Herz, das ist ein treues Herz. Und das bedeutet es, einen anderen Geist zu haben. Das ist wichtig. Ich bin so dankbar, das darf ich auch mal sagen, auch auf Treue hier in diesem Hause. Ich bin so dankbar, das darf ich auch sagen, als ich weg war, dass es toll weitergelaufen ist. Ich bin dankbar für Summer to Go, dass ihr euch eingebracht habt. Ihr habt Treue bewiesen. Ich freue mich darüber. Und ich denke auch bei Pace, auch in eurem Dienst, wenn ich euch mal ansprechen darf, da wird Treue gefordert. Man soll dabei bleiben, es wird nicht immer leicht. Da werden euch manche blöd kommen. eventuell. Es war jetzt nicht prophetisch. Aber bleib dabei. Auch mir sind manche komisch gekommen. Ich benutze jetzt dieses Wort nicht. Bleib dabei. Es ist vorgekommen. Es ist vorgekommen. Und auch die Bibel verschweigt das nicht, dass Menschen, denen viel Vertrauen entgegengebracht wurde, dass die sich nicht würdig erwiesen haben. Die sind nicht dabei geblieben. Und hier möchte ich euch von einem dieser Menschen kurz berichten. Da schreibt David in dem Psalmen, Psalm 41,10, da schreibt er von irgendjemand, wer immer das auch war, auch mein Freund, heißt er, mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, der hat die Ferse gegen mich erhoben. Brotessen bedeutet im Altertum innige Gemeinschaft haben. Das heißt, er ist nicht vorbeigegangen, hat ihm ein Stück Brot genommen, sagt auf Wiedersehen. Nein, mit dem hatte ich innigste, tiefste Gemeinschaft. Die Mahlgemeinschaft wird immer als die tiefste Gemeinschaft dargestellt. Wen hat David denn hier gemeint? Die Auflösung gibt Jesus selber. In Johannes 13, Vers 18 zitiert Jesus dieses Wort und bezieht es auf Judas, auf den Verräter. Und er sagt, damit erfüllt würde, was geschrieben steht, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, der hat die Ferse gegen mich erhoben. Es war Judas Iskariot, der Verräter. Das war einer, dem Jesus vertraute. Das war kein Fehler von Jesus, dass er ihn eingesetzt hat. Er hat eine Nacht gebetet. Wir lesen das in Matthäus 9 und 10. Eine Nacht gebetet. Eine Nacht war er im Gebet. Und danach hat er die 12 Apostel bezeichnet. Und zu denen gehörte auch Judas. Und beim letzten Abendmahl, da gab Jesus ihm den Bissen selber. Das machte der Gastgeber seinem Gast gegenüber, zu dem er die höchste Zuneigung hat, seinem Ehrengast. Damit wollte er ihn nochmal abbringen. Und er sagte, Judas, weißt du, was du tust? Der hat die Ferse gegen mich erhoben. Also es kommt auch vor, dass Menschen, denen wir Vertrauen entgegengebracht haben, denen wir etwas anvertrauten, die ja treten uns irgendwo hin. So kann man einfach hier sagen. Der hat die Ferse gegen mich erhoben. Hintenrum. Besser ein offener Feind als ein falscher Freund, heißt es sinngemäß im Buch der Sprüche. Das war ein falscher Freund. Paulus schreibt auch darüber in Philipper 2, 19 bis 22. Da schreibt er an die Philipper, wenn Jesus der Herr es will, dann kann ich hoffentlich bald Timotheus zu euch schicken. Bei seiner Rückkehr kann er mich dann aufmuntern, indem er mir von euch berichtet. Ich kenne keinen, der so aufrichtig wie er um euch besorgt ist. Und jetzt kommt es. Alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus wichtig ist. Und dann schreibt er wieder, lobt der Timotheus. Alle anderen, ich finde das schlimm. Aber ist mir mal so auffallend, Paulus war zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. In Rom im Gefängnis. Und er schreibt ja, alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht. Alle anderen, da sind viele, die denken nicht an das, was Jesus Christus wichtig ist. Und bevor ich zum letzten Vers komme, noch einige Bibelstellen. Den lasse ich mal weg, ist auch sehr wichtig. Ich möchte kurz von den Helden Davids sprechen. Mir ist etwas aufgefallen. Die Helden Davids, das waren komische Typen. Es heißt von ihnen, die waren verbittert und die hatten Schulden. Merkwürdige Menschen. Aber wisst ihr, was die drauf hatten? Weshalb David sie als seine Mitarbeiter genommen hat? Die waren treu. Das habe ich auf einmal gemerkt. Die waren treu. David war nämlich bereits zum König gesalbt. David war bereits in der unsichtbaren Welt der eigentliche König Israels. Saul war es noch im Sichtbaren. Aber diese Menschen, die haben das irgendwie gemerkt. Und es heißt von ihnen, auch von den Gaditern, sonderten sich etliche ab zu David auf die Berghöhe in der Wüste. Auf die Berghöhe in der Wüste. Da war David nämlich gerade in der Höhle Adullam. In der Höhle. In der Berge, in der Wüste. Also ich möchte zu keinem gehen, der sich in der Wüste rumtreibt. Das ist nicht schön. Da muss man Bequemlichkeiten aufgehen. Aber die gingen dahin, die waren nämlich treu. Und jetzt merken wir, dass auf diese Treue, die diese Menschen bewiesen haben, starke göttliche Salbung kam. Jetzt heißt es nämlich, starke Helden und Kriegsleute, die Schilde und Speere führten, deren Angesichter waren wie die Angesichter der Löwen. Und sie waren so schnell wie die Gazellen auf den Bergen. Klar, das ist eine alttestamentliche Bildersprache. Die sahen nicht wirklich aus wie Löwen. Das waren Menschen. Aber es zeigt etwas von ihrer Gesinnung. Diese waren von den Söhnen Gads, Häupter im Heer. Der Kleinste unter ihnen nahm es mit 100, der Größte mit 1000 auf. Das heißt es, als wenn wir treu sind, dann gibt Gott uns große Salbung. Treuen Menschen gibt Gott große Salbung. Treuen Menschen, die haben diese Salbung. Diese sind es, die im ersten Monat über den Jordan gingen, als er über alle seine Ufer getreten war, und sie verjagten alle, die in den Tälern gegen Osten und Westen wohnten. Alle diese Kriegsleute, in Schlachtreihen geordnet, kamen mit ungeteiltem Herzen nach Hebron, um David zum König zu machen über ganz Israel. Auch das ganze übrige Israel war einmütig dafür, David zum König zu machen. Aber als alle anderen noch dagegen waren, da standen diese an Davids Seite und bekamen von Gott große Salbung. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Und dieser letzte Punkt heißt Berufung und Dienst. Es geht ja heute um Dienst. Und ich sage noch einmal, wir haben für Kinder gebetet. Und das ist auch unsere Aufgabe, immer wieder für unsere Kinder und Enkelkinder zu beten, dass sie in ihre Berufung hineinkommen, dass sie nicht abgleiten, dass sie nicht auf falsche Wege geraten, dass Gott ihnen Gnade schenkt. Wir haben von Gnade auch heute prophetisch gehört, über Gnade, dass sie wirklich den Weg mit Gott gehen und in ihrer Berufung leben. Und ich sage noch einmal, wir alle, alle Christen, eigentlich alle Menschen, aber ich rede ja zu denen, die hineingekommen sind ins Reich Gottes. Wir alle haben eine Berufung. Alle. Es gibt keinen Christ, der keine Berufung hat. Einige sagen, ich möchte eine Berufung haben. Dann kannst du sagen, du hast sie schon. Berufung zum Heil. Berufung, das Evangelium weiterzusagen. Das heißt, treue Zeugen zu sein. Berufung, in der Gemeinde mitzuarbeiten, mitzudienen. Viele haben besondere Berufung. Viele haben auch hier aus unserer Gemeinde, viele haben besondere Prophetien erhalten über einen großen, gesegneten und gesalbten Dienst. Halt das fest, den Gott für sie vorgesehen hat. Aber manchmal vergehen die Jahre und die Frage kommt auf, wo bleibt dieser Dienst? Wo bleibt dieser Dienst? Viele sind irgendwie ungehalten. Einige sind beleidigt, auch sauer auf Gott. Was ist denn jetzt? Du hast doch der und der Prophet, hat dann und dann und dann das und das zu mir gesagt. Ich kann das nicht alles beurteilen. Aber unterstellen wir mal, es war richtig. Und ich glaube, ich gehe einfach davon aus, das meiste war wirklich von Gott. Es war von Gott. Ich möchte euch das biblische Prinzip zeigen. Das hat nämlich wieder mit Treue zu tun. Und anhand dieser Verse. Und dann bin ich fertig mit den Versen. Da schreibt Paulus, schreibt an die Römer, Römer 1, Vers 1, und er schreibt von sich, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Berufener Apostel, er schreibt, ich bin berufen, ein Apostel zu sein. Er stellt sein Licht nicht unter den Scheffel, müssen wir auch nicht. Wenn wir eine Berufung haben, lasst uns diese festhalten. Als Apostel, also den höchsten Dienst, den es in der neutestamentlichen Gemeinde gibt. Berufener Apostel. Und er hatte diese Berufung, das können wir in Apostelgeschichte 9 lesen, erhalten, als Jesus ihm erschienen ist, vor den Toren von Damaskus. Da hat Jesus ihn berufen. Aber die Jahre vergehen. Einmal heißt es, er stritt mit den hellenistischen Juden. Und einmal mussten sie ihn rausschicken. Wegschicken in die Wüste. Den haben, könnte ich euch jetzt alles vorlesen, aber es würde zu weit gehen. Den haben sie in die Wüste geschickt. Paulus ist mal in die Wüste geschickt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ging nach Arabien. Er musste erst mal einige Jahre zur Ruhe kommen und einfach mal sich bewusst werden, was will Gott von mir? Er konnte nicht gleich loslegen als Apostel. Er tauchte dann da auf und dachte, jetzt bin ich derjenige, welcher. Aber das ging nicht in seinem Zustand. Könnte ich euch jetzt zeigen, aber das mache ich nicht. Was bedeutet das? Es bedeutet, zwischen Berufung und Aussendung liegt immer Treue. Eine Zeit der Treue, manchmal eine längere Zeit. Manchmal eine Zeit so lange, ich denke an einen jungen Mann, der ist jetzt auch nicht mehr so jung, der saß mal, der ist keiner von hier, der saß mal in meinem Büro und zitterte am ganzen Körper, wirklich, und sagte, ich will endlich loslegen. Und ich sage, warte noch ein bisschen, bald kannst du loslegen. Inzwischen hat er losgelegt, Gott hat ihm einen Dienst gegeben und er dient im Segen. Aber er hatte kaum die Ruhe. Manchmal müssen wir warten, eine Zeit Treue beweisen, Treue erweisen. Gott wird dafür sorgen, dass du in deiner Berufung und Bestimmung leben und dienen kannst. Wenn du dich als treu erweist, dann werden dir auch andere vertrauen. Amen. Jetzt mein letztes Wort. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, ist ein bisschen schlecht. Hoffentlich kann ich es lesen. Mein Appell: Sei ein Mensch mit einem anderen Geist. Sei treu und erweise dich als treu. Deinem Herrn gegenüber, deiner Gemeinde gegenüber, deinen Mitarbeitern in der Gemeinde, deiner Leiterschaft, deiner Familie, deinem Arbeitgeber, allen Menschen. Amen. Amen. Und dafür möchte ich beten. Und ich möchte euch jetzt einfach auffordern, jetzt ganz speziell, wir werden gleich noch für allgemeine Dinge auch beten, Gelegenheit zu geben, auch wenn Kranke da sind, für diese zu beten. Kann unser Gebetsteam dann nachher kommen, wenn ich das sage. Aber ich möchte jetzt noch einfach Gelegenheit geben, euch, wo euch dieses Wort eventuell getroffen hat, einfach darauf zu reagieren. Ich möchte gerne für euch beten. Und wir können ja nichts von uns selber tun. Wir brauchen ja Gottes Gnade. Ich kann keinen Knopf drücken und sagen, jetzt bin ich treu. Aber ich kann sagen, Herr, schenk mir diese Treue. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir auch mit meinem Versagen. Ich komme zu dir auch mit meiner Untreue, mit meiner Ungeduld. Ich komme zu dir mit meinen falschen Haltungen. Und die bringe ich dir jetzt. Und ich nehme von dir das, was in deinem Herzen ist. Denn ich bin in Christus und Christus ist in mir. Amen. Und wenn ihr das wollt, dann bitte ich euch einfach aufzustehen. Und ich bete für euch. Ein ganz einfaches Gebet. Das Lobpreisteam bitte ich auch nach vorne. Lass uns ruhig am Anfang 1-2 Minuten Zeit nehmen, einfach mal uns zu fragen, Herr, was hindert mich? Könnte etwas da sein von Untreue in meinem Herzen, was mich abhält,